und willkommen zurück zu Seine Ex und die böse Stiefmutter. Ich bin Laura, die Ex.
Und ich bin Melissa, die böse Stiefmutter.
Heute sind wir endlich mal wieder zusammen hier, oder? Es war jetzt eine lange Pause, auch ja. Für euch, ne? Und dann sind wir heute auch noch unpünktlich.
Ja, es ging leider nicht anders. Ich war ziemlich erkältet. Vielleicht hört ihr es noch an meiner Stimme. Ich bin es immer noch ein bisschen.
Und ich war ja am Wochenende am Bodensee. Aber deswegen geben wir jetzt Gas, damit ihr die neue Folge gleich hören könnt. Oder ihr hört sie ja gerade schon.
Wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss immer.
Genau. Also, um was geht's heute? Heute stellen wir mal das Wechselmodell und das Residenzmodell ein bisschen gegenüber und schauen, was die Wissenschaft sagt. Und ich bin ehrlich gesagt mega froh, dass wir das mal machen. Denn nach der Trennung musste ich mir ganz oft anhören, dass das Wechselmodell sicher schadet. Weil dann hat das Kind keinen festen Wohnsitz und es braucht es doch. Und ist es nicht komisch, dass Daniel und ich uns so gut verstehen? Also irgendwie war das Wechselmodell für meinen Freundes- und Bekanntenkreis, ja, ich hatte das Gefühl, die sträuben sich die Haare.
Oh Gott, du Arme.
Wenn wir das machen. Und es war manchmal auch ganz schön schwer für mich, weil man ist ja selber irgendwie fühlt sich, hat sich für uns richtig angefühlt und trotzdem hat man sich Gedanken gemacht, ob man dem Kind eben schadet, weil es nicht einen festen Wohnsitz hat, sondern immer wechseln muss. Und der Gegenwind war für mich da manchmal schon echt schwierig. Genau. Welches Modell für euch passt, das müsst ihr natürlich für euch und eure Familie klären. Und wir wollen heute einfach mal explizit schauen, was die Wissenschaft dazu sagt und euch ein bisschen erzählen, wie unsere Erfahrungen sind. Und damit wir jetzt auch alle auf dem gleichen Level sind, fangen wir mal mit der Definition an, oder?
Jo, bin dabei.
Bist dabei. Das Residenzmodell, fangen wir doch da an. Das ist so das, was so am allermeisten genutzt wird, sag ich mal, oder gelebt wird. Da hat man einen festen Wohnsitz für das Kind und also das Kind wohnt bei einem Elternteil hauptsächlich und das Elternteil kümmert sich auch so um die ganzen Alltagsbelangen, ne? Und das andere Elternteil hat ein Umgangsrecht und sieht die Kinder dann zu vereinbarten Zeiten, zum Beispiel jedes zweite Wochenende oder dann manchmal auch noch ein, zwei Tage unter der Woche, so wie man das verabredet hat. Vorteile für die Kinder sind natürlich, dass es einen Haushalt gibt, in dem sie leben. Es gibt klare Regeln, eine klare Struktur, auch vielleicht einen Ansprechpartner für die alltäglichen Dinge, die so anfallen. Und nachteilig ist, dass natürlich ein Elternteil auch diese Hauptlast trägt, diese ganze Erziehungshauptlast und den ganzen Mindset, sage ich mal. Und das andere Elternteil halt irgendwie auch nur das Wochenende mit den Kindern verbringt. Und halt auch viel verpasst, je nachdem.
Ja.
Wir werden die Vor- und Nachteilliste jetzt gar nicht, also die kann man ja ausbauen, noch und nöcher.
Wir wollen es ja spannend für euch halten,
deswegen. Genau. Kommen wir später nochmal zu den Vor- und Nachteilen. Und jetzt gehen wir mal über zum Wechselmodell. Im Wechselmodell werden die Kinder nahezu 50-50 betreut. Also zum Beispiel wechselt man dann jede Woche oder alle zwei Wochen, so wie man das gemeinsam besprochen hat. Der Vorteil ist, dass die Kinder natürlich beide Elternteile zu gleichen Teilen haben und jeder auch eben den gleichen Anteil am Leben des Kindes hat. Nachteilig ist natürlich der Aspekt, dass die Kinder zwei zu Hause haben und es dann je nachdem auch unterschiedliche Regeln gibt und es auch ein hohes Maß an Kontakt zwischen den Ex-Partnern erfordern kann. Ich würde sagen, das sind jetzt mal so grob die zwei Definitionen. Und wir würden heute auch mal nicht so über so Sachen wie Unterhalt sprechen. Das macht es dann irgendwie alles ein bisschen komplizierter. Wir wollen heute einfach mal schauen, wie geht es den Kindern in beiden Modellen und gibt es dazu eigentlich Studien? Also was sagt die Wissenschaft? Melissa?
Ich war mal wieder fleißig und habe meine Studienwissenschaft-Ermittlungsaugen geöffnet und ja, ein paar Studien dazu gefunden. Also eine der zentralen empirischen Studien in Deutschland zum Beispiel ist die von Vermote Familienmodelle. Die wurde durchgeführt 2019 bis 2020, also auch eine relativ neue. Und in der Untersuchung wurden rund 1200 bis 1550 Familien befragt, die nach einer Trennung entweder ein Residenz- oder ein Wechselmodell leben. Und einiger der wichtigen Befunde ist zum Beispiel, dass Kinder, die im Wechselmodell leben, berichten vergleichbar oder zum Teil mit höherer Zufriedenheit mit der Zeit, die sie mit Mutter und Vater verbringen können, als im Residenzmodell. Und in Bezug auf psychische oder psychosomatische Belastung zeigen sich Hinweise, dass Kinder im Wechselmodell tendenziell leichter belastet sind. Das ist allerdings kein konsistenter Befund und hängt stark von den Rahmenbedingungen ab, zum Beispiel elterliche Konflikte oder so. Dann ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich das Elternwohl. Und auch aus der FAMOD-Studie ergibt sich, dass viele Eltern im Wechselmodell das Modell als bereichernd oder zumindest als ernstzunehmende Option betrachten.
Aber das Wechselmodell funktioniert nicht automatisch, nur weil es gerecht aussieht. Laut FAMOD-Studie leben in Deutschland nur 5-10% aller Trennungskinder tatsächlich im Wechselmodell. Das hat natürlich Gründe. So ein Modell braucht stabile Kommunikation, am besten auch Nähe zwischen den Haushalten, Vertrauen und vor allem wenig Konflikt. Und die Forschung zeigt ziemlich deutlich, dass das Wechselmodell nicht gut funktioniert, wenn zwischen den Eltern ein hohes Konfliktniveau herrscht oder wenn Kinder durch den ständigen Wechsel überfordert sind.
Ja, und auch eine andere Studie, nämlich die Petra-Studie, die im Kindeswohl- und Umgangsrecht untersucht hat. Und wie sich im Umgangsrecht und Betreuungsarrangements auf das Wohlbefinden von Kindern auswirken, mit starkem Fokus auf die Kinderperspektive. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, nicht das Betreuungsmodell per se ist der entscheidende Faktor, sondern die Qualität der Elternbeziehung, wie konfliktfrei der Umgang ist und ob die Wünsche der Kinder berücksichtigt werden. Das ist ja auch das, was wir als immer wieder sagen.
Ja, genau. Und zu der Studie würde ich gerne kurz was erwähnen, denn auf diese Studie hat man sehr lange sehr gehofft. Das war die erste große Studie in Deutschland, die eigentlich klären sollte, welches Modell das bessere ist. Aber um die Studie gab es dann ganz viel Wirbel und sie hat ganz viel Gegenwind bekommen. Es gab so Manipulationsvorwürfe, Kritik an der Auswahl der Familien und so Datenschutzprobleme. Man hat sich damals auch klareres Ergebnis erhofft, also welches Modell eben das Beste ist. Und genau dieses Ergebnis kam eben nicht zustande. Wobei ich das ziemlich logisch finde, dass man eben sagt, das Modell per se ist nicht das führende Problem, sondern die Konfliktbereitschaft, also wie viel Konflikte es zwischen den Eltern gibt. Die Studie wurde aber dann trotz dem ganzen Wirbel zu Ende gebracht. Die Ergebnisse wurden auch publiziert und deswegen, ja, sind sie auch in unsere Rechercheergebnisse eingeflossen. Also die Studie wurde schon beendet, aber es gab halt während der Studienzeit zwischendurch immer viel Kritik. Die Studie wurde mehrfach angepasst und ich wollte das aber kurz erwähnen, weil wenn man diese Studie googelt, findet man eben diesen ganzen Gegenwind sofort.
Deswegen gehen wir auch nur ganz kurz auf die Studie ein, was so die wichtigsten Punkte sind. Genau.
Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erläutert. Also die Studie wurde beendet, es gibt gute Ergebnisse dazu, aber eben die hat auch viel Kritik eingesteckt. Aber jetzt gehen wir weiter, oder?
Jawohl, denn auch international gibt es verschiedene Befunde. Denn in Schweden wurde gezeigt, dass Kinder im Wechselmodell seltener psychosomatische Symptome und psychische Auffälligkeiten zeigen als Kinder in einem klassischen Residenzmodell. Und eine Studie von Bjarnason Andersson, oh Gott, es tut mir leid.
Warte mal, Bjarnason und Andersson?
Ja, aus Island, es tut mir leid, fand weniger Konflikt bei Kindern im Wechselmodell im Vergleich zum Residenzmodell. Und das zeigt mir, es gibt auch einfach kein Patentrezept. Das Wechselmodell kann viele Chancen bieten, mehr Nähe zu beiden Elternteilen und gleichberechtigte Beteiligung, womöglich mehr Balance auch für die Kinder. Aber wenn die Eltern nicht in der Lage sind zu kooperieren, wenn der Wechsel alltäglicher Stress ist oder zum alltäglichen Stress gemacht wird und wenn die räumliche Distanz auch zu groß ist, kann das Wechselmodell einfach zur Belastung werden.
Ja, und ich habe mich gefragt, gibt es da auch Unterschiede zwischen kleineren Kindern und größeren Kindern? Also gibt es da Unterschiede, in welches Modell besser auf das Alter der Kinder passt? Haben wir dazu Ergebnisse? Und gibt es auch irgendwie so einen Graubereich zwischen Residenzmodell und Wechselmodell? Platz?
Gute Frage, Laura. Da komme ich nochmal zur Vermote-Studie. Die hat nämlich Folgendes ergeben. Besonders die Kinder im Alter von 7 bis 14 profitieren laut der Studie davon, dass sie vergleichsweise gute Befindlichkeit und Zufriedenheit mit der Zeit mit beiden Elternteilen haben und dass das ihnen gut tut. Und auch wenn das Wechselmodell ein bisschen asymmetrisch ist, also zum Beispiel 70 zu 30 und nicht 50 zu 50, tut es den Kindern gut, weil sie sehen zwar beide Elternteile regelmäßig und länger wie im Residenzmodell, aber sie haben so ein bisschen so einen kleinen Hauptsitz, also sie spüren, dass sie so ein kleineres, größeres Zuhause haben und ein bisschen mehr Stabilität.
Ah, das ist jetzt der Graubereich, von dem ich gesprochen habe. Also ja, wenn man das nicht so ganz strikt lebt.
Genau.
Das ist doch gut. Ja.
Und wichtig ist, die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist ein starker Moderator. Und wenn die Beziehung zur Mutter und zum Vater gut ist, dann profitieren Kinder stärker vom Wechselmodell. Und wenn es Konflikte oder Loyalitätskonflikte und weniger Kommunikation gibt, kann das Wechselmodell für Kinder auch durchaus belastender sein. Unter anderem wurden in der Vermote-Studie die Kinder gefragt, ob sie zufrieden sind mit der Zeit, die sie mit der Mutter oder dem Vater verbringen. Und es ist relativ interessant, also im Residenzmodell sagen die meisten Kinder, sie sind sehr zufrieden mit der Zeit Mutter, also 97% von den Kindern. Und mit der Zeit, die sie mit dem Vater verbringen im Residenzmodell, waren sie weniger zufrieden, also nur 71%.
Das ist jetzt aber auch nicht so genderfreundlich. Das setzt ja voraus, dass die Kinder immer praktisch im Residenzmodell bei der Mutter sind und nur am Wochenende beim Vater.
Ja.
Das gibt es ja heutzutage auch schon anders. Muss ich jetzt gerade mal sagen.
Tatsächlich. Was ist
mit der Studie? Die wurde doch jetzt erst gemacht.
Ja, die ist noch nicht so alt.
Also Leute, wir haben die Ergebnisse so nicht aufgeschrieben, nur dass ihr das wisst. Wir wissen auch, dass es Väter gibt, die Kinder im Residenzmodell hauptsächlich betreuen und Mütter, die dann die Wochenenden übernehmen.
Ich glaube, ne? Die wollen darauf hinaus, dass das um das Elternteil geht, wo das Kind am häufigsten oder meisten dann sich
genau,
aufhält.
Genau. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Problem, du hast ja recht.
Ja.
Im Wechselmodell hingegen, Kinder empfanden die Zeit bei beiden Elternteilen als ausreichend und zufriedenstellend. Der Wunsch der Kinder wird bei Wechselmodellfamilien auch öfters berücksichtigt als bei Residenzmodellfamilien. Und in einer Befragung sagten etwa 65,2% der befragten Kinder, Wechselmodell sei ihr Wunsch. Und bei Residenzmodellkindern war es deutlich weniger.
So, damit alles fair betrachtet wird, sprechen wir noch über die Herausforderungen bei Trennungskindern. Die wurden in den Studien nämlich auch sehr deutlich. Einmal der Loyalitätskonflikt. Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören. Aber der wurde eben auch nochmal deutlich, wie hin- und hergerissen die Kinder manchmal zwischen Mutter und Vater sind. Besonders wenn die Eltern starke Konflikte haben, weil sie wollen ja niemanden verletzen. Auch die Stabilität versus die Kontinuität wurde betrachtet. Im symmetrischen 50-50-Wechselmodell berichten manche Kinder einfach, dass sie ein starkes Bedürfnis nach einem festen Lebensmittelpunkt haben. Es fehlt ihnen an Stabilität und Kontinuität, zum Beispiel bei Freundschaften, Schulen und bei den alltäglichen Abläufen. Und auch das Alter von den Kindern spielt eine Rolle. Jüngere Kinder, also so unter 4 Jahren, haben oft eine größere Schwierigkeit, wenn sie das Umfeld oft wechseln. Ältere Kinder profitieren davon, wenn sie einfach auch stärker mit eingebunden werden in die Modellfrage. Und ich finde, da hört man auch einfach ganz gut raus, dass es gar nicht so einfach ist, eine Antwort darauf zu finden, welches Modell geeignet ist. Es sieht natürlich immer so aus, als wäre das Wechselmodell konfliktarmer und für die Kinder entspannter. Aber wie schon erwähnt, nutzen dieses Modell auch häufig Familien, bei denen die Kommunikation untereinander auf einem gewissen Level sowieso schon funktioniert. Die Studienlage ist ja generell nicht so groß, weswegen ich mir mal noch angeschaut habe, was sagt eigentlich unsere Regierung? Was hält die eigentlich vom Wechselmodell?
Ja.
Und aktuell ist es ja so, dass das Residenzmodell das Modell ist, was gang und gäbe ist. Und es gibt aber auch Parteien, die das verändern wollen. Die aktuelle Regierung, da habe ich jetzt noch nicht viel dazu gefunden, aber unsere alte Regierung, da gab es eine Partei, die wollte 2021 hat die Anträge gestellt, um die Rechte von Vätern zu stärken. Nämlich, dass auch, jetzt hoffe ich verhuddel mich noch, dass unverheiratete Väter auch direkt ein geteiltes Sorgerecht bekommen. Und zwar auch durch eine einseitige Erklärung, dass das ausreicht, wenn der Vater sagt, ich bin der Vater, ich möchte das Sorgerecht. Und dass man das Sorgerecht nur dann widerrufen kann, also wenn, dass die Mutter das Sorgerecht nur dann widerrufen kann, wenn es dem Kindeswohl nicht dienlich ist. Damit es jetzt alle verstehen, aktuell ist es so, dass man, wenn man das Sorgerecht teilen möchte, sowohl Mutter als auch Vater zum Jugendamt oder eben zum Amt gehen und dieses das Sorgerecht teilen lassen. Also es müssen beide zustimmen. Der Vater kann nicht alleine dahin und sagen, ich möchte das Sorgerecht. Und das wollte diese Partei eben ändern. Und sie wollte das Wechselmodell stärker fördern und gesetzlich festschreiben. Beide Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt. Somit bleibt eben das Residenzmodell auch weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. Und ich glaube, das war eben auch, da hat man eben auch auf diese Petra-Studie gehofft, dass ja, die da eben ein bisschen für die Anträge so das unterschreibt, welches könnte besser sein. Und die Petra-Studie hat ja dann eben gesagt, es ist eigentlich egal, Hauptsache die Eltern haben keine hohen Konflikte und die Kinder können mitentscheiden. Ne?
Ja.
Ich glaube, da gibt es jetzt, ja, ich glaube, da gibt es jetzt kein Gut oder Schlecht, wie man das findet. Jeder hat da so seine Meinung dazu. Ich habe mich gefragt, warum muss man eigentlich auch so ein Modell einfach eins festschreiben? Kann man das nicht von vornherein irgendwie individuell gestalten? Ich bin aber auch kein Rechtsexperte und politisch kenne ich mich sowieso nicht auf. und ich habe jetzt auch extra keine Namen von einer Partei genannt. Ihr könnt es einfach selber rausfinden, welche Partei diese Anträge gestellt hat. Bis zur nächsten Bundestagswahl ist es ja auch noch ein bisschen. Aber falls es euch interessiert, also mich interessiert sehr, ich würde sehr gerne mal schauen, welche Parteien eigentlich welche Familienpolitik machen. Das fände ich super spannend. Und vielleicht machen wir dazu ja mal eine Folge.
Hätte ich Bock drauf.
Ja, ich meine, kann man ja auch vielleicht ganz witzig gestalten. Vielleicht spricht auch jemand von den Parteien mit uns, ich weiß es nicht. Aber eigentlich wäre das doch mal interessant zu sehen, welche Familienpolitik macht eigentlich welche Partei. Und dann wissen wir in 3 Jahren, wann ist wieder Wahl?
So.
wen wir wählen. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwankt, jetzt muss ich den Weg zurückfinden. Fassen wir nochmal alles zusammen, Melissa?
Jawohl, da bin
du noch
ich dabei.
Mal zusammen? Super.
Also was wir gelernt haben, keins der beiden Modelle ist per se besser oder schlechter. Das Wechselmodell ist kein Allheilmittel für Gleichberechtigung und das Residenzmodell ist kein Relikt aus alten Zeiten. Beide können funktionieren, wenn sie zum Leben, zum Kind und zur Familiensituation passen. Beim Wechselmodell ist der größte Vorteil eindeutig. Beide Eltern bleiben präsent. Das Kind erlebt beide im Alltag, bei Hausaufgaben, beim Abendbrot, beim ins Bett bringen. Und es gibt nicht diesen Elternteil, der immer irgendwo fehlt. Viele Kinder sagen später sogar, ich habe 2 zu Hause und das ist schön, sagt Da Vinci auch als. Die Studien sagen, dass Kinder im harmonischen Wechselmodell weniger psychisch belastet sind. Aber, und da ist das große Aber, dieses Modell funktioniert nur, wenn alle mitziehen. Das heißt, gleiche Regeln in beiden Haushalten oder zumindest ähnliche und die Basics müssen stimmen. Kommunikation, die nicht jedes Mal in einem Kleinkrieg enden und Eltern, die sich als Team verstehen, auch wenn sie kein Paar mehr sind. Beim Residenzmodell ist das anders. Da gibt es einen klaren Lebensmittelpunkt, ein Zuhause, eine Routine. Und gerade jüngere Kinder profitieren davon, weil sie sich leichter orientieren können. Aber der Preis dafür ist oft die Distanz zum anderen Elternteil. Und die entsteht nicht nur durch Kilometer, sondern durch verpasste Alltagsmomente. Den verlorenen Zahn, das erste Top beim Fußball oder das spontane Kuscheln vorm Einschlafen. Trotzdem kann es gerade bei zerstrittenen Ex-Paaren die bessere Lösung sein, um den Kindern die nötige Stabilität zu geben.
Ja, ich bin ja auch im Residenzmodell groß geworden und ich glaube, wenn ihr das Modell lebt und es für eure Familie passt, dann ist das wunderbar. Ich kann ja jetzt mal kurz ein bisschen erzählen. Also ich habe zu beiden Elternteilen, also zu meiner Mama und zu meinem Papa, ein gutes Verhältnis. Und ich bin natürlich schon bei meiner Mama groß geworden und hatte weniger Zeit bei meinem Papa. Und das spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen im Erwachsenenleben wieder. Ich sehe meine Mama schon deutlich häufiger als mein Papa. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt am Residenzmodell liegt oder einfach daran liegt, dass meine Mama ein Restaurant hat und ich immer weiß, wo sich sie findet.
Und es gibt feine Schnitzel.
Und es gibt lecker Schnitzel. Die Mama lockt mich mit Schnitzel. Und mein Papa, der wohnt auch noch mal ein Stückchen, also jetzt nicht extrem viel weiter weg, aber doch ein Stückchen weiter weg. Und der lebt halt seine Freizeit, der gestaltet die sehr aktiv und ist immer unterwegs und auf Achse. Und da muss ich natürlich schon eher anrufen und einen Termin ausmachen. Wann kannst du, wann kann ich? Und bei meiner Mama ist halt so, die ist halt 6 Tage in der Woche genau an einem Ort zu finden, zu der Uhrzeit. Und dann fahre ich dahin und sage, hallo.
Also spontaner, ja.
Genau. Und trotzdem weiß ich aber, wenn ich ein Problem habe, ist völlig wurscht, ob ich Mama oder Papa anrufe, sie sind beide da. Und ja, ich weiß natürlich nicht, wie es anders wäre, wenn wir im Wechselmodell groß geworden wären. Ob ich dann heute auch irgendwie noch mehr Kontakt zu meinem Papa hätte, weiß ich nicht. Aber ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass bei uns auch einfach an der Lebenssituation von beiden Elternteilen liegt. Und ja. Und nicht unbedingt am Residenzmodell. Also ich will eigentlich nur sagen, auch im Residenzmodell kann man danach einen guten Kontakt zu beiden Elternteilen haben. Das ist jetzt nicht so, dass man deswegen das Elternteil, was man weniger sieht, auch im Erwachsenenleben weniger sieht. Meine Schwester, meine große Schwester, die wohnen ja auch alle ein bisschen näher beieinander. Die sieht mein Papa, würde ich sagen, genauso häufig wie meine Mama. Okay. Also wenn ich weiß es, kann es jetzt nicht genau sagen, aber genau, es liegt wahrscheinlich bei uns auch eher an der Entfernung, aber das Residenzmodell bedeutet nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass es schlechter ist für die Kinder oder für die Bindung. Ja, wollte ich nur mal so noch einwerfen.
Dankeschön. Ja, manchmal ist das ja so, man entscheidet sich für ein Modell, ob Wechsel oder Residenz, und glaubt, es ist jetzt der Weg, der für alle passt und es ist perfekt und es gibt nichts anderes. Und dann, worst case, man merkt irgendwann, es läuft nicht. Das Kind wirkt gestresst, ein Elternteil ist überfordert und die Wochenpläne fühlen sich an wie eine endlose Schleife aus Kischen, Kalendern und Kompromissen. Und auch das ist kein Versagen, das ist Realität. Es kommt öfters vor, als man denkt, denn das Leben ändert sich. Kinder werden älter, die Eltern werden oder finden nur neue Partner. Es kommen Geschwister dazu, Bonuskinder dazu. Und plötzlich passt das alte Modell einfach nicht mehr zu dieser neuen Familiensituation. Und dann heißt es auch hier flexibel bleiben, umdenken. Und nur weil man ein Modell gewählt hat, heißt es nicht, dass man darin feststecken muss und es durchgehend durchziehen muss. Also Gerichte und Jugendämter betonen immer wieder, Betreuungsmodelle dürfen sich auch verändern, wenn sich die Lebensrealität verändert. Und es ist kein Rückschritt, das ist gelebte Verantwortung auch für das Kind.
Ja, ich finde es auch super schön zu sehen, dass es immer mehr individuellere Modelle gibt und man sich da nicht unbedingt aufs Wechselmodell oder das Residenzmodell einigen muss. Es gibt ja auch einfach das Wechselmodell oder es reicht ja auch einfach schon aus, wenn man sagt, man nimmt das Kind nicht nur jedes zweite Wochenende, sondern noch eine gewisse Zeit dazwischen. Und da sollte man einfach schauen, wie arbeiten wir? Wie kann ich die Kinder betreuen und wann kann mein Ex-Partner sie betreuen? Und wenn dann 50-50, 60-40 oder 70-30 rauskommt, ist das doch super. Dann passt das genau auf euch. Und wie man das dann mit dem Unterhalt klärt, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber das wollten wir heute auch gar nicht besprechen. Genau. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen erleichtert, dass die Wissenschaft das Wechselmodell nicht verflucht und sogar positive Aspekte rausgebracht hat. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es bei uns weitergeht. Wir wissen ja auch nicht, wann Da Vinci vielleicht mal sagt, ich bleibe jetzt bei einem von euch. Das kann sich ja immer irgendwie verändern. Und wir haben ja auch immer gesagt, wir bleiben flexibel. Wenn wir merken, das ist nichts für Da Vinci mit dem Hin und Her, dann verändern wir das. Das wäre für uns natürlich auch nicht leicht gewesen. Jeder von uns will Da Vinci zu gleichen Teilen haben, aber für die Kinder muss man dann halt schauen, wie geht's am besten.
Ja, man muss wirklich so ein bisschen wie ein Chamäleon bleiben, das sich der Umgebung einfach anpasst.
Genau, genau. Und ich glaube, zum Schluss würde ich gerne nochmal betonen, und ich glaube, das wiederhole ich häufiger, Die Studien sagen, es ist völlig wurscht, welches Modell. Den größten Schaden nehmen die Kinder, wenn sie mit Streit und Missgunst der Eltern groß werden, wenn sie zur Spielfigur gemacht werden und wenn über ihre Köpfe hinweg alles entschieden wird. Bitte tut es nicht. Nehmt die Bedürfnisse eurer Kinder wahr und versucht für sie eine gute Lösung zu finden. Ja,
ja,
das wären eigentlich auch so meine abschließenden Worte zu dem Thema.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, Laura. Ja.
Und ist dir aufgefallen, es gibt noch ein Modell, über das wir hier irgendwie so gut wie gar nicht sprechen, weil wir uns damit nicht auskennen?
Ja, ein sehr schönes Modell, das ist nämlich das Nest-Modell.
Ja, und Leute, zum Nest-Modell habe ich ja so viele Fragen. Und wenn einer von euch in diesem Modell lebt und wirklich mal Lust hat, sich darüber mit uns auszutauschen oder sich traut, sogar mit uns eine Podcast-Folge darüber aufzunehmen, meldet euch mal bei uns. Oder?
Ja, oder wenn jemand einer kennt, der einen kennt, der im Nest-Modell lebt.
Genau. Meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf Instagram, seine Ex und die böse Stiefmutter. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, die findet ihr auch in den Shownotes. Idealerweise, super wäre es natürlich, wenn ihr aus dem Süden von Baden-Württemberg kommt. Dann können wir uns nämlich direkt persönlich treffen und das Interview persönlich durchführen bei euch oder bei uns zu Hause. Ich bin ja technisch nicht so begabt, aber wir würden auch eine Fernaufnahme irgendwie schaffen.
Das wuppen wir.
Ja, ne? Also ja. Falls ihr Lust habt, mit uns eine Folge über das Nestmodell zu machen und sie selber auch lebt, ja, sagt uns Bescheid, oder?
Unbedingt.
Unbedingt. Ja, Melissa, da schließen wir jetzt ab mit den Worten, ich gehe gleich joggen.
Ich will auch.
Ja. Melissa ist ja hier die, die so gerne joggen geht, aber ihre Kugel, die ist übrigens schon sehr groß geworden,
ja,
hindert sie gerade daran. Und ich, die joggen überhaupt nicht mag, gehe jetzt joggen. Und jetzt muss ich mir immer diese traurigen Blicke von Melissa anschauen.
Ich könnte als weinen. Es ist schlimm. Und ich fühle mich jetzt schon, als würde ich einen Marathon laufen, obwohl ich nur auf der Couch liege und einen Podcast aufnehme.
Also, genau. Und damit ihr, apropos Podcast, damit ihr jetzt auch gleich was auf die Ohren kriegt, beenden wir jetzt die Aufnahme. Ich setze mich kurz hin, mache das Outro dran. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder?
Nicht vergessen, bleibt gesund!
Tschö mit Ö!